zwei jüdische Großväter, habe große Teile meiner Familie sind entweder in Konzentrationslagern ermordet worden oder mussten Deutschland verlassen. Ich habe daraus aber nie eine große Sache gemacht, auch weil ich so erzogen worden bin, dass man darüber besser nicht spricht. Ich laufe meistens nicht alleine durch Neukölln, fahre selten mit der U-Bahn. Ich trage ja häufig eine Kette mit einem Davidstern, aber es gibt Situationen, in denen packe ich die Kette lieber unter dem Pullover. Wenn die AfD den Bundeskanzler stellt, dann werde ich sicherlich vorher Deutschland verlassen. Das kann ich, glaube ich, heute so sagen. Das wäre nicht mehr mein Land. Und ich fürchte aber, dass das schon sehr spät ist.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Julia Emrich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Karin Prien. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist und nicht gerade auf einer ihrer beiden politischen Großbaustellen. Denn Prien gibt es als Ministerin quasi zweimal. Sie ist Bundesfamilienministerin und Bundesbildungsministerin. Früher waren das mal zwei Jobs, heute ist es einer. Doch die 60-jährige CDU-Politikerin aus Norddeutschland traut sich das zu und Erfahrung hat sie genug. In der Hamburger Bürgerschaft, als Landesministerin in Schleswig-Holstein, als Stellvertreterin von Friedrich Merz in der Parteispitze der CDU. Früher galt die liberale Norddeutsche als eine der schärfsten Kritikerinnen des heutigen Kanzlers, aber immer auch als jemand, der einen guten Draht zu ihm hat. Jetzt sitzt sie in seinem Kabinett als erste jüdische Ministerin in der Geschichte der Bundesrepublik. Schön, Frau Prien, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Also eine meiner schwersten politischen Entscheidungen jedenfalls war 2016, mich öffentlich zu meinen jüdischen Wurzeln zu bekennen. Das war sowohl politisch als auch persönlich schwierig, aber notwendig.
Nehmen Sie doch bitte mal mit in diese Lebensphase.
Ich war damals Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft, stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Das war schon auf dem Höhepunkt des Flucht- und Migrationsgeschehens in einer zunehmend aufgeheizten, polarisierten gesellschaftlichen Debatte zum Thema Flucht und Migration. Ich war als stellvertretende Fraktionsvorsitzende auch zuständig für dieses Querschnittsthema Flucht und Integration. Und es war ehrlich gesagt nach einer Reise, die ich als schulpolitische Sprecherin nach Israel gemacht hatte, nach Yad Vashem, in der ich mich eine Woche lang mit dem Thema Erinnerungskultur und Holocaust Education beschäftigt hatte. Das war für mich persönlich wirklich ein einschneidendes Erlebnis.
Was ist Ihnen dort auf dieser Reise geschehen? Was ist passiert? Warum hat das diese Entscheidung, wenn ich sie richtig verstehe, ausgelöst am Ende?
Das Thema jüdisches Leben in Deutschland und Antisemitismus hat mich mein ganzes Leben beschäftigt, auch politisch. Also solange ich politisch Gestaltungsmöglichkeiten hatte, habe ich dieses Thema zu meinem Thema gemacht. Das ist aus meiner Familiengeschichte. Ich habe zwei jüdische Großväter, große Teile meiner Familie sind entweder in Konzentrationslagern ermordet worden oder mussten jedenfalls Deutschland verlassen, sind geflohen, sind untergetaucht. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ich habe daraus aber nie eine große Sache gemacht, auch weil ich so erzogen worden bin, dass man darüber besser nicht spricht.
Warum nicht spricht?
Ich bin ja in den Niederlanden geboren. Meine Eltern sind beide nach Amsterdam mit ihren Eltern emigriert, beziehungsweise ihre Eltern sind emigriert und meine Mutter ist dann in Amsterdam geboren worden. Und mein Vater hat dann in den Anfang der 60er Jahre in Deutschland studiert Und dann sind meine Eltern nach Deutschland gegangen und für meine Mutter war das damals schon noch, wir gehen in das Land der Täter. Das war ihr Blick auf Deutschland und ehrlicherweise muss man sagen, mit der Vergangenheitsbewältigung, soweit das überhaupt möglich ist, und der Erinnerungskultur war es auch in den 60er Jahren in Deutschland noch nicht so schrecklich weit her. Die ersten Prozesse kamen ja erst in den 60er Jahren. Die Geschichte um Fritz Bauer und welche große Anstrengung das brauchte, um überhaupt da in eine Aufarbeitung, juristische Aufarbeitung zu kommen, sind bekannt. Und meine Mutter war der festen Überzeugung, dass es sehr viele Nazis und Antisemiten in der deutschen Gesellschaft gibt und dass man deshalb besser nicht so viel darüber redet oder eigentlich gar nicht darüber redet.
Um keine Nachteile zu haben.
Um keine Nachteile, nein, ich glaube Nachteile, es ging vor allem um die Angst davor, am Ende doch wieder Opfer von Diskriminierung oder Verfolgung zu werden. Das hielte ich als Kind und als Jugendliche für vollkommen übertrieben. Habe mit meiner Mutter auch oft darüber gestritten, weil ich eben der Überzeugung war, in einem anderen Deutschland zu leben, mit dem ich mich ja auch dann sukzessive identifiziert habe, in dem ich auch politisch aktiv geworden bin, auch schon als sehr junge Frau. Aber das war und blieb ein Konfliktthema.
Hat sie Ihnen 2016 konkret abgeraten und gab das einen Konflikt zwischen Ihnen beiden? Oder hat sie gesagt, du bist die junge Generation, du musst das nochmal neu für dich entscheiden, ich unterstütze dich bei diesem Schritt?
Also den ersten größeren Konflikt um dieses Thema gab es sehr viel früher, als ich nämlich irgendwann mit, glaube ich, 27 entschieden habe, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Ich war damals mitten in...
Sie waren Niederländerin.
Nee, ich war Österreicherin. Das ist jetzt kompliziert, okay, weil zu dem Zeitpunkt, als ich geboren wurde, nahm man die Staatsangehörigkeit des Vaters in den Niederlanden an. Das war damals so. Und mein Vater ist ja aus der Tschechoslowakei über Österreich nach Amsterdam emigriert und ist Österreicher aus bestimmten Gründen. Das ist jetzt kompliziert. Wie das in so bei Fluchtschicksalen so ist. Und als ich dann aber Jura studiert hatte, dann Rechtsreferendarin war und zumindest mal darüber nachgedacht habe, vielleicht doch auch Richterin zu werden, da war das dann einfach irgendwann Thema. Und ich habe mich dann auch dazu entschieden, deutsche Staatsangehörige zu werden. Und das war für meine Mutter echt ein Ding. Also das fand sie immer schwierig. Sie selber hat das auch nie gemacht. Sie ist Holländerin geblieben.
Darf ich nochmal nach 2016 fragen? Ja. Nach diesem Besuch in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Was ist da passiert? Wem sind Sie begegnet?
Genau.
Was ist da?
Muss man, glaube ich, erklären. Also Yad Vashem ist natürlich an sich als Gedenkstätte, die ja sozusagen auch Erinnerungskultur seit Anfang der 50er Jahre abbildet, auch die Entwicklung der Erinnerungskultur und eine Hochschule hat, die sich mit Erinnerungskultur und Holocaust Education beschäftigt, die verstehen sozusagen dieses pädagogische Handwerk. Und dazu gehören verschiedene Teile im Rahmen einer solchen Woche. Und unter anderem war es eben ein Zeitzeugengespräch, was ja immer schwieriger, auch damals schon schwieriger wurde, weil es immer weniger Zeitzeugen gibt. Aber dort hatte ich dann Gelegenheit, mit einem Zeitzeugen, nämlich Zvi Herschel, zu sprechen und dessen Tochter Nathalie. Und Zvi Herschel ist eben genau wie meine Mutter in Amsterdam geboren. Ich glaube sogar auch 1940 hat dann das auch nicht untypische Schicksal eines Kindes, das von den Eltern, bevor die auf den Transport gingen, in eine christliche Familie gegeben wurde. Und also ein relativ typisches Schicksal. Und er hat dann die Shoah so überlebt und hat dann später geheiratet und hat zwei Töchter und die Tochter Nathalie ist genauso alt wie ich. Und insofern war das sozusagen für mich so ein Spiegel. Und insbesondere das Gespräch mit Nathalie, die beschrieben hat, wie sie sich in der niederländischen Gesellschaft, in diesem Fall, weil da war sie zunächst aufgewachsen, bevor sie nach Israel ging, Teil einer Familie war, in denen es keine Tanten, keine Onkel, keine Nichten, keine Neffen gab. Und sie hat das damals verglichen mit einem Baum, dem Äste fehlen. Und da ist mir erstmals bewusst geworden, dass ich genau so aufgewachsen bin. Ich habe Gott sei Dank einen Bruder, aber sonst gibt es bei uns keine weitere nähere Familie. Mein Bruder hat auch zwei Kinder. Aber sonst gibt es eben niemanden. Und genau dieses Empfinden eines Baumes ohne Äste, bei dem es eben... Bei uns gab es keine großen Familienfeste. Bei uns gab es keine Nichten und Neffen. Und das ist mir eigentlich erst bei dieser Gelegenheit so bewusst geworden.
Und daraus erwuchs dann bei Ihnen die Idee zu sagen, ich muss darüber sprechen. Ich kann das nicht privat bei mir halten. Das muss sichtbar werden. Der Schritt.
Ja, zunächst mal hat es viel zu tun mit meiner eigenen Identitätsfindung. Ich hätte vorher immer gesagt, ja, meine Mutter, meine Eltern sind vielleicht traumatisiert durch ihr Erleben im Krieg, aber ich bin doch ganz normal aufgewachsen. Ich habe alle Chancen, die sozusagen diese aufstrebende Bundesrepublik einer jungen Frau bot, habe ich alle wahrnehmen können. Ich hatte überhaupt keine Einschränkungen. Ich bin nie diskriminiert worden persönlich. Und deshalb habe ich mich gar nicht als Holocaust-Opfer, ich habe mich überhaupt nie als Opfer wahrgenommen, mache ich übrigens auch bis heute nicht. Und dann war das aber ja eine Zeit, in der Antisemitismus zunehmend wieder gesellschaftsfähig wurde. Das kam ja hinzu. Es ist ja nicht nur, ich hatte ein persönliches Erlebnis, okay, aber Antisemitismus wurde eben zunehmend zu einem Problem wieder, wurde wieder gesellschaftsfähig, rote Linien, Tabus wurden zunehmend überschritten. Und diese Gemengelage dieser beiden, dieser persönlichen Erfahrung und eben der gesellschaftlichen Entwicklung, die ich damals so wahrgenommen habe, auch übrigens meine Schwierigkeiten, etwa in der Hamburger Politik Unterstützung zu finden für die Einrichtung einer Stelle, die antisemitische Übergriffe und Straftaten sammelt, das war damals zunächst mal überhaupt nicht gewünscht. Man sah die Notwendigkeit nicht. Das hat sich später verändert.
Nur was kriegt natürlich größeres Gewicht, wenn jemand, der das sagt, sagt, ja, und ich zahle hier mit meinem persönlichen Erfahrungsschatz ein.
Genau, und dann reift es in mir auch, ehrlich gesagt, aufgrund eines Gespräches oder mehrerer Gespräche mit einem Journalisten, dem aufgefallen war, dass ich mich immer sehr in Sachen Antisemitismus auch politisch nicht nur engagiert habe, sondern auch Initiativen ergriffen habe. Und in einem Gespräch mit ihm ist in mir die Entscheidung gereift, dieses öffentlich mich dazu zu bekennen und damit auch meiner politischen Arbeit vielleicht nochmal eine andere Authentizität, eine andere Glaubwürdigkeit zu geben. Gleichzeitig natürlich auch ein gewisses persönliches Risiko zu gehen. Und das war dann auch spannend, die Reaktionen, die ich dann erfahren habe.
Was ist passiert?
Na, passiert ist erstmal nichts im Sinne von, ich bin nicht angegriffen worden oder ich kann auch bis heute nicht sagen, im Netz werde ich ständig angegriffen, aber persönlich war das damals noch kein Problem. Aber ich bin schon von vielen gefragt worden, warum hast du das jetzt gemacht? Mhm. War das nötig? Kann ich mich gut erinnern, ein enger politischer Freund, der mich
und gefragt hat. Und zwar von Wohlmeinenden.
Ja, absolut. Es waren Wohlmeinende, die aber, und das ist mir dann erstmals nochmal so klar geworden, unglaublich beklommen waren.
Ah ja.
Also dieser Umgang mit einem jüdischen Menschen ist für viele auch heute noch kein natürlicher, organischer Umgang.
Weil sofort die Fragen nach Schuld und Verantwortung im Raum stehen und jeder sich positionieren möchte und muss?
Genau, das Selbstverständliche fehlt bis heute, weil jeder in dem Moment der Konfrontation, also der Begegnung, sich natürlich fragt, was hat das mit mir zu tun? Was hat das möglicherweise mit meiner Familie zu tun? Und insofern, Schuld, glaube ich, kann man in der Generation ja meiner Generation nicht mehr von sprechen. Aber was bedeutet denn historische Verantwortung? Die Frage stellt sich natürlich immer in dem Moment.
Sie haben gerade jüdischer Mensch gesagt. Sie bezeichnet sich selbst dann schon als Jüdin.
Naja, das ist ja das andere große Problem, dass die Definition des Jüdischseins in der jüdischen Welt sehr kontrovers diskutiert wird und vollkommen klar ist, wenn man zwei jüdische Großväter hat, voll jüdische Großväter, dann ist man eben nach orthodoxer Ansicht ist man nicht jüdisch. Also das, was mich jüdisch macht, sind sozusagen meine Vorfahren, die Opfer des Nationalsozialismus sind.
Orthodox, nur für alle, die das nicht wissen, hieße, da sie keine jüdische Mutter haben.
Genau,
sind sie nicht sozusagen im orthodoxen
konvertieren,
Sinn.
Wenn ich die Orthodoxen würden das immer von mir verlangen. Mhm. Andere liberalere jüdische Gemeinden zum Beispiel sind da offener. Aber das, was mich ausmacht, ist die Zugehörigkeit zu einem verfolgten Volk.
Haben Sie mal überlegt zu konvertieren, also sozusagen auch formal diesen Schritt zu gehen?
Ehrlich gesagt, ja, ich denke darüber gelegentlich nach, ob das vielleicht was ist für die Zeit, in der ich nicht mehr politisch arbeite. Nicht, weil sich das widersprechen würde, sondern weil ich im Augenblick einfach nicht die Zeit und die Muße habe, mich darauf so einzulassen, wie ich das müsste, um diese Entscheidung überhaupt treffen zu können. Ich finde, das ist schon, wenn man als schon gereifterer Mensch diese Entscheidung trifft, dann ist das was ganz Bedeutendes und das würde ich ungern jetzt in dieser doch sehr hektischen Lebensphase machen. Das passt jetzt einfach für mich nicht. Mhm. Hätte das vor 20, 30 Jahren nicht für Möglichkeiten, wie stark diese Frage mich tatsächlich beschäftigt. Ja.
Sie haben gesagt, gerade nicht religiös, aber doch gläubig.
Ja, tatsächlich bin ich auch gläubig, aber eher in dem Sinne, dass ich der Überzeugung bin, dass es neben dem, was wir hier sehen in der Welt und dem, was wir für naturwissenschaftlich uns erschließen können, etwas gibt, was sozusagen in metaphysischer Hinsicht darüber hinaus existiert. Ich bin da aber ein ewig Zweifelnder und ja, das ist etwas, was ich mit mir sehr persönlich ausmache.
Welche Form des Amtseids haben Sie gewählt?
Ich habe tatsächlich mit der Gottesformel den Amtseid gesprochen.
Und spielt Religion oder religiöse Riten in Ihrer Familie, also in Ihrer heutigen Familie mit Ihren drei Söhnen, eine Rolle? Feiern Sie Feste, die einen religiösen Kontext haben? Feiern Sie Weihnachten oder jüdische Feste oder spielt das gar keine Rolle bei Ihnen?
Ich bin selber aufgewachsen in so einer Mischung zwischen schon Bezügen zu jüdischen Feiertagen und zu, sag mal, religiös initial religiösen Feiertagen. Ich meine, Weihnachten in Deutschland ist ein wichtiger Feiertag nach Ostern. Für manche der wichtigste, für andere ist Ostern der wichtigere in der christlichen Prägung. Aber viele haben ja trotzdem wenig religiöse Bezüge noch dazu. Und so ist es bei uns auch gewesen. Also natürlich ist immer wieder, hat es Bezüge dazu gegeben. Aber ich feiere weder den Schabbat selber in meiner Familie noch religiöse Feiertage.
Ihre drei Söhne sind heute erwachsen. Spielt für die drei Jungs sowas wie religiöse Erziehung, Rituale eine Rolle? Würden die sich sogar selber heute als jüdisch bezeichnen? Oder ist das für die drei abgehakt?
Tatsächlich sind meine drei Söhne auf einer katholischen Grundschule gewesen, weil ich damals es für vorteilhaft erachtet habe, dass sie sozusagen in einem die Chance bekommen, sich in einem religiösen Umfeld selber eine Meinung dazu zu bilden. Ich konnte sie ja nicht religiös erziehen. Es war mir einfach aufgrund meiner Erziehung nicht möglich. Dass sie im Kirchenjahr groß geworden sind, dass sie zumindest die katholischen Feiertage...
Ihr Mann ist katholisch?
Mein Mann ist evangelisch. Evangelische Schule gab es aber da in der Nähe nicht.
Okay.
Also, und ich habe das auch nie bereut, weil diese katholische Schule es in sehr, in ganz wunderbarer Form verstanden hat, das einzelne Kind in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist schon sehr stark vom christlichen Menschenbild her auch die Kinder erzogen und gebildet hat. Also das war eine gute Schule, galt auch damals als eine sehr gute Schule, war auch ein Privileg, da überhaupt einen Platz zu kriegen. Aber meine Kinder sind alle drei heute so, dass sie schon auch auf der Suche nach ihren jüdischen Wurzeln sind. Das können sie gar nicht. Umso älter sie geworden sind, umso mehr haben sie sich damit beschäftigt.
Was hat sich für Sie durch dieses öffentliche darüber sprechen geändert? Sie sagten gerade, unmittelbar gab es viele wohlmeinende Bekannte, die plötzlich eine Irritation gemerkt haben und mit sich selber erstmal zugange waren. Aber was hat das für Sie in den, sagen wir mal, zurückliegenden 10 Jahren verändert?
Naja, ehrlich gesagt, als ich Ministerin in Schleswig-Holstein wurde, wurde ich ja auch Minister für die Religionsgemeinschaften und hatte dann die große Chance, mit der Unterstützung von Daniel Günther das Verhältnis zu den jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein vollkommen neu auszustellen, die Verträge inhaltlich, aber auch finanziell ganz anders auszustatten und auch ein ganz anderes Verhältnis zu den jüdischen Gemeinden zu pflegen. Mhm. Das ist also sozusagen sehr konkretes politisches Handeln gewesen. Mhm. Die Vertreter der jüdischen Gemeinden haben mich, glaube ich, auch immer als einer der ihren oder zumindest als jemand, der mehr Verständnis für die jüdische Seele und die auch die Belange und Nöte der Jüdinnen und Juden in Schleswig-Holstein gesehen. Ich habe natürlich auch sehr viel in Sachen Erinnerungskultur vorangebracht, in Sachen die Zusammenarbeit mit Yad Vashem, mit den Schulen in Schleswig-Holstein habe ich intensiviert, die Zeugzeugen Auftritte. Zvi Herschel ist dann später in Schleswig-Holstein sehr viel unterwegs gewesen, mit seiner Tochter zusammen.
Haben Sie den beiden mal gesagt, was die Begegnung
ja,
mit Ihnen ausgelöst
das
hat?
Das wissen die. Wir haben uns auch später mehrfach nicht nur im Rahmen dieser Auftritte an Schulen, sondern auch noch darüber hinaus getroffen und haben auch Kontakt gehalten. Also insofern, war eigentlich ein sehr schönes Erlebnis, dass wir uns dann wieder begegnet haben. Und ich habe natürlich in meiner Funktion als KMK-Präsidentin viele Initiativen vorangebracht, sich entweder mit jüdischem Leben, Zusammenarbeit mit dem Zentralrat, da hat es ja Empfehlungen dann erstmals gegeben, oder eben im Kontext des 7. Oktobers mehrere Resolutionen, die die KMK verabschiedet hat, oder jetzt im Kontext von Erinnerungskultur. Also es hat schon sehr viele ganz sehr konkrete politische Maßnahmen und Initiativen gegeben, die sicherlich durch mein Betreiben eine stärkere Wucht bekommen haben.
Das klingt nicht so, als würden Sie das bereuen, diesen Schritt gemacht zu haben. Oder gibt es Momente, wo Sie sagen, oh Mann, das habe ich gar nicht kommen sehen, was jetzt entstanden ist? Gibt es auch die Schattenseiten dieser Entscheidung?
Ja, natürlich gibt es die, weil ich finde es immer schwierig, auf ein Merkmal reduziert zu werden. Das ist dann ziemlich egal, ob das Frau oder jüdisch oder es könnten auch andere sein. Ich habe ein sehr universelles Verständnis von meinem Menschsein und auch von Grund- und Menschenrechten und tue mich mit diesem in die Schublade packen von Minderheiten eher schwer. Ich glaube auch, dass das keine gute Entwicklung ist, wenn man nur auf die Minderheiteneigenschaften schaut. Das heißt nicht, dass man nicht dringend etwas auch mehr tun muss gegen Diskriminierung über uns auch von Jüdinnen und Juden in Deutschland heute. Aber ich wollte mich nie so reduzieren lassen.
Was ist passiert ein bisschen?
Also in meiner Schleswig-Holsteiner Zeit ganz bestimmt nicht. In den letzten Monaten hat das schon noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen, weil dadurch, dass ich plötzlich als erste jüdische Ministerin beschrieben worden bin, was ja gar nicht mein, ich habe das ja nicht von mir aus so in die Welt gebracht, sondern ich bin darauf mehrfach und auch sehr nachdrücklich angesprochen worden, hat das eine etwas andere Qualität gewonnen, aber ich sage umgekehrt auch, ich glaube, es ist wichtig, dass gerade in dieser Situation, in der Jüdinnen und Juden auch in Deutschland so massiv unter Druck geraten, dass es auch in dieser Bundesregierung jemand gibt, die auch immer wieder die Belange von Jüdinnen und Juden benennt und auch versucht zu erklären, warum manches so oder anders wahrgenommen wird, auch in der Kommunikation der Bundesregierung. Und ich bin auch sehr darauf bedacht, immer, wenn ich zum Beispiel die Länder besuche, auch mit den jüdischen Gemeinden in den Ländern jeweils in Gespräch zu sein. Das ist jetzt meine Aufgabe, die habe ich für mich auch angenommen.
Aber Anfeindungen haben Sie persönlich wegen Ihrer jüdischen Herkunft nicht erlebt, haben Sie gesagt?
Also im Netz, glaube ich, werde ich natürlich ständig wegen irgendwas angefeindet. Da können sie ja machen, was sie wollen. Sie kriegen von allen Seiten, den einen bin ich zu Israel freundlich. Mir wird unterstellt, das hat mir gerade letztes Wochenende jemand gesagt, ich sei ein Proxy der israelischen Regierung. Da wird mir also unterstellt, ich würde da irgendwie Interessen von irgendjemand wahrnehmen. Ich bin auch antisemitisch schon im Netz beschimpft worden. Oder mir wird unterstellt, ich als Jüdin dürfe bestimmte Dinge gar nicht äußern. Während der Corona-Pandemie hat man den Zusammenhang hergestellt zwischen Äußerungen von mir und meiner jüdischen Identität. Das passiert.
Im Netz aber nur.
Im Netz, mhm. Ja. Sonst ich könnte nicht behaupten, dass ich selber Diskriminierung erfahren hätte. Aber das ist auch ein bisschen... Ich meine, ich laufe meistens nicht alleine durch Neukölln und insofern, ich begebe mich natürlich naturgemäß nicht in Situationen, fahre selten mit der U-Bahn, gelegentlich mache ich das. Aber ich überlege mir, ich trage ja häufig eine Kette mit einem Davidstern, aber es gibt Situationen, in denen packe ich die Kette lieber unter den Pullover.
Was für Situationen sind das?
Ja, in der U-Bahn zum Beispiel. Ja. Das überlege ich, wenn ich abends allein, ich laufe gelegentlich hier abends allein durch.
Das dürfen ja, Sie noch?
Ja, also
jetzt die einen sagen so. Mit und
die,
denkt, oh.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Gern gesehen wird das natürlich nicht, aber ich tue das gelegentlich. Ja. Und dann bin ich schon ein bisschen vorsichtiger. Und meine Söhne, das muss ich wirklich sagen, warnen mich auch immer wieder. Sagen, Mama, du musst vorsichtiger sein. Ja. Du musst auch bei deinen Äußerungen, da musst du aufpassen, dass du nicht zu pointiert bist. Also ich merke schon, dass in meiner Familie die Ängste größer werden. Ja.
Sie tragen auch jetzt diesen Bring Them Home Button am Revers. Das ist aber noch im Rahmen dessen, was Sie für
sicher genug halten. Ehrlich gesagt, wenn man am 7. Oktober, am Jahrestag des Massakers, die Schleife nicht tragen darf, obwohl noch fast 50 Geiseln tot oder lebendig in Händen der Hamas sind, dann würde wirklich was falsch laufen in diesem Land. Und wenn ich das nicht mal immer wieder auch Schutz durch das BKA ja hat, wenn dass ich das nicht mal mehr mich trauen würde, das wäre schon ein ziemlich schlimmes Zeichen. Also ich mache das.
Es hat seit diesem 7. Oktober vor 2 Jahren, seit dem Massaker der Hamas an Jüdinnen und Juden, auch in Deutschland eine bestürzende Entwicklung gegeben. Wenn man sich Studien anguckt, zum Beispiel von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, kann man nachlesen, dass es in Deutschland einfach gefährlicher geworden ist für Menschen jüdischer Herkunft. Da geht es um Anfeindung, um Ausgrenzung, um Rückzug. Ist es schon wieder so weit, dass Antisemitismus in Deutschland selbstverständlich geworden ist, gesellschaftsfähig geworden ist?
Ich fürchte, dass man den Befund wohl so beschreiben muss. Ich hätte mich, glaube ich, sehr lange dagegen gewehrt. Aber was wir im Augenblick erleben, ist neben dem klassischen rechtsextremistischen Antisemitismus, der sich übrigens auch im Netz, auch mir gegenüber, immer wieder zeigt, haben wir eben einen linken Antisemitismus, der sich sozusagen im Gewand der Israelfeindlichkeit, aber, und das ist ja das Schlimme, auch in einer Inhaftungnahme aller Jüdinnen und Juden in Deutschland für das, was nicht Israel, sondern die israelische Regierung tatsächlich oder vermeintlich tut, sich ja darstellt. Und dann haben wir insgesamt so eine, aus meiner Sicht, Antisemitismus der Mitte, der sich vor allem auch durch viel Gleichgültigkeit zeigt, der so ein bisschen so funktioniert wie, naja, also wenn die israelische Regierung so handelt, da muss man sich ja nicht wundern, dass auch Juden damit konfrontiert werden. Mhm. Wo ich immer so sagen würde, ehrlich gesagt, auch ein jüdischer Mann oder eine jüdische Frau in Deutschland muss eigentlich gar keine Haltung zur israelischen Regierung haben. Er oder sie wird es im Allgemeinen haben, weil es auch da noch durchaus eine Solidarisierung, zumindest mit dem Staat und den Menschen in Israel gibt. Aber ich weise auch einmal sehr deutlich darauf hin, in Israel gibt es eine riesengroße Bewegung gegen zumindest einzelne Entscheidungen der israelischen Regierung und der humanitären Situation im Gaza, die ja niemand gutheißen kann. Und das tut übrigens auch niemand. Ich kenne auch keine Jüdin und keinen Jude in Deutschland, der das tun würde. Aber es ist ein demokratisches Land. Das ist das einzige demokratische Land dieser Region. Und insofern ist das schon bitter, dass man, nur weil man tatsächlich oder vermeintlich als Jüdin oder Jude gelesen werden kann, dafür für Entscheidungen der israelischen Regierung in Haftung genommen wird. Und das ist klassisch antisemitisch. Und diese Zuschreibungen haben zugenommen. Juden, die als Juden gelesen werden, also die durch Kippa oder andere, durch das Tragen eines Davidsterns erkennbar sind, werden auf offener Straße diskriminiert, werden angespuckt, werden angegriffen. Und viele, die ich kenne, ziehen sich zurück oder entscheiden auch oder führen die Debatte über die Frage, ob man in Deutschland weiter leben kann. In Frankreich ist es ja schon seit Jahren der Fall. Und das beschämt mich zutiefst.
Können Sie das nachvollziehen, dass sich Jüdinnen und Juden hier fragen, ob man in Deutschland noch leben kann?
Ich kann nachvollziehen, dass Jüdinnen und Juden den Eindruck haben, dass selbst bei Unterstellung des besten Willens bei den staatlichen Institutionen, und das würde ich jetzt aus meiner Erfahrung schon sagen, die Bereitschaft, jüdische Institutionen zu schützen, die Bereitschaft, Maßnahmen zu ergreifen gegen Antisemitismus an Schulen und in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die ist groß. Aber es gelingt ja nicht, Jüdinnen und Juden wirklich wirksam zu schützen vor den Angriffen auf der Straße. Und es gelingt auch nicht, sie davor zu bewahren, dass sie eben sich im öffentlichen Raum kaum noch als Juden zeigen können.
Wer versagt da?
Die Gesellschaft versagt ganz sicher. Wir alle versagen, weil wir es zum Beispiel nicht schaffen, an den Universitäten ein Klima zu schaffen, in der jüdische Studierende sich sicher fühlen können. Wir sind in einem zum Teil unvermeidbaren Konflikt zwischen Demonstrationsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit. Ich meine, das muss man auch immer sagen. Das sind bei uns höchste demokratische Grundrechte einerseits und dem Schutz vor Volksverhetzung und der Diskriminierung. Das ist natürlich immer ein Konflikt, aber er wird natürlich von einer wachsenden Gruppe, auch von palästinensischen Aktivisten, wird er natürlich auf die Spitze getrieben. Und gerade an den Hochschulen und in manchen Städten, Berlin ist übrigens nicht Deutschland, das muss man sagen, Berlin ist ein Teil Deutschlands und die Situation in Berlin ist besonders krass. Das ist ein Versagen sowohl der Gesellschaft insgesamt, es ist ein Versagen auch der Hochschulen im Einzelfall. Aber es sind natürlich auch, man muss sich trotzdem auch fragen, ob wir nicht über gesetzgeberische Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich des Antidiskriminierungsgesetzes oder auch im Strafrecht, nicht Verschärfungen brauchen.
Und das denken Sie da?
Also, dass Menschen nur, weil sie Juden sind, diskriminiert werden, das finde ich, ist etwas, das können wir in Deutschland eigentlich nicht dulden. Und gäbe natürlich die Möglichkeit, und da gibt es ja auch Vorschläge der Antidiskriminierungsbeauftragten, das AGG insoweit, noch zu reformieren. Ich finde, darüber müssen wir jetzt mal reden. Bei der Bestrafung antisemitischer Straftaten würde ich mir auch wünschen, dass wir zu einer einheitlicheren Rechtsprechung kommen und dass das nicht immer wieder auch nur als Kavaliersdelikt betrachtet würde. Und da müssen wir schauen, ob wir in diesem strafrechtlichen Rahmen, den wir heute haben, ob wir damit wirklich richtig aufgestellt sind. Ich glaube, die Situation ist inzwischen so ernst, dass wir auch strafrechtliche Verschärfungen nicht mehr ausschließen können, sollten.
Können Sie sich vorstellen, dass sich die Situation so verschärft, dass Sie sich selbst überlegen, das Land zu verlassen? Oder wann wäre dieser Punkt erreicht?
Also erstmal ist mir wichtig, dass meine Kinder alle eine Ausbildung haben, die ihnen ermöglicht, dass sie international arbeiten und leben können.
Was ist das für eine Ausbildung?
Von bis, also einer meiner Söhne wird Koch. Das kann man tatsächlich überall in der Welt machen. Und die beiden anderen sind so gut sprachlich aufgestellt und in ihrer akademischen Ausbildung, dass sie das können. Die studieren im Ausland auch.
Sind nicht auf Deutschland zurückgeworfen.
Genau. Also das wäre so, dass ich habe ja mit Leidenschaft Jura studiert und stehe auch sehr zu meinem akademischen und beruflichen Werdegang. Aber das ist echt blöd, als Deutsche Anwältin sind sie international nicht so wirklich gefragt. Mein Mann ist auch deutscher Anwalt, also das ist nicht so optimal.
Das heißt, Sie denken bei der Bildung Ihrer Kinder zumindest theoretisch mit, dass vielleicht mal eine Flucht oder ein Exil oder eine andere Situation zumindest dann schaffbar sein muss.
Ja, das ist eindeutig so. Und jetzt, tatsächlich habe ich mich am Wochenende gerade in einem privaten Treffen auch mit Jüdinnen und Juden unterhalten über die Frage, was muss man jetzt eigentlich tun, wo braucht man vielleicht auch noch, muss man jetzt mal überlegen, sich ein finanzielles Polster auch im Ausland zu schaffen. Also es sind schon so Gedankenspiele, denen ich mich auch nicht vollständig verschließe, wobei man ehrlicherweise sagen muss, ist ja gar nicht so leicht, die Entscheidung, wo wollen sie heute hingehen. Also die USA als Land, wo viele Jüdinnen und Juden ja hingegangen sind, da würde ich jetzt sagen, ist jetzt auch...
Da kehren
auch,
eher schon wieder welche zurück?
Ist auch jetzt nicht so eine... Im Moment eher schwieriger als Zufluchtsort. Davon mal abgesehen, dass es ja auch alles gar nicht so einfach ist dort. Und Israel als der sozusagen... eigentlich natürliche Zufluchtsort, weil Israel ist ja nichts anderes als ein Staat, der gegründet ist, um Judinnen und Juden aus aller Welt Zuflucht zu bieten, ist im Augenblick im Krieg und in einer jedenfalls schwierigen internationalen Lage. Ich würde sagen, am ehesten ist es immer noch Israel. Aber das ist natürlich ein großer Schritt.
Wann wäre es Zeit zu gehen, wenn die AfD den Bundeskanzler stellt?
Naja, also wenn die AfD den Bundeskanzler stellt, dann werde ich sicherlich vorher Deutschland verlassen. Das kann ich, glaube ich, heute so sagen. Das wäre nicht mehr mein Land. Ich fürchte aber, dass das schon sehr spät ist.
Sie würden früher das Land verlassen.
Ich glaube schon, dass man sehr genau jetzt darauf achten muss, wie wird mit Jüdinnen und Juden umgegangen in diesem Land. Hält die Politik sozusagen und das Rechtssystem ihre Versprechen der Übernahme von historischer Verantwortung? Im Augenblick würde ich das bei allen politischen Beteiligten, die ich kenne, von allen Parteien der demokratischen Mitte ist das der Fall. Egal in welchem Bundesland ich mich aufhalte, gibt es eine große Unterstützung für die ja sehr wenigen Jüdinnen und Juden. Man muss sich das immer bewusst machen. Es sind wenige Menschen. Viele Deutsche haben noch nie einen persönlichen Kontakt zu einem Jüdin, zu einer Jüdin oder einem Juden gehabt. Also im Moment hält da die politische die politischen Institutionen halten da klar Linie. Das gilt für die Bundesregierung, es gilt für die Landesregierung, es gilt auch für die Gerichte und den Gesetzgeber. Aber das muss man eben sehr genau beobachten, ob das so bleibt.
Sie hatten vorhin erzählt, dass Juden in Deutschland in Haftung genommen werden für das Verhalten der israelischen Regierung. Gibt es den Punkt, an dem, oder was, wo definieren Sie, wo sehen Sie den Punkt, an dem berechtigte Kritik an der israelischen Regierung umschlägt in Antisemitismus? Kann man das festmachen?
Also zunächst mal geht es ja um die Frage, werden Jüdinnen und Juden insgesamt, weil sie Jüdinnen und Juden sind, verantwortlich gemacht für die Regierung eines Landes? Das ist ja offensichtlich etwas, was eigentlich vollkommen absurd ist. Man würde ja auch nicht Christinnen und Christen verantwortlich machen für die Entscheidung einer Regierung, die sich jetzt als christlich, für die italienische Regierung, die sich ja auch dem christlichen Abendland besonders verpflichtet fühlt. Also es ist vollkommen absurd.
Und die Kritik selbst an der Regierung, gibt es da eine, also wenn man beispielsweise das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen als Völkermord bezeichnet, ist das dann antisemitisch oder ist es noch eine berechtigte Kritik an der Regierung?
Das ist eine juristische Einschätzung, die ich dezidiert nicht teile, aber die sicherlich zulässig ist. Auch wenn sie natürlich von manchen auch verwendet wird, die das instrumentalisieren. Aber natürlich darf man sich davon zu dieser juristischen Einschätzung kommen. Wie gesagt, ich teile sie nicht. Und ich beobachte eben mit großer Empörung, auch gerade jetzt, auch weil wir heute den 7. Oktober haben, die perfide Inszenierung, die im Kontext der Nutzung auch des 7. Oktobers für die Zwecke der Hamas und ihrer Hintermänner läuft, und zwar seit dem 7. Oktober läuft. Das Ganze ist ja von Anfang an auch so angelegt gewesen. Wir erleben da eine Täter-Opfer-Umkehr in einem Umfang, die für mich nur schwer zu ertragen ist. Also ich weiß nicht, ob Sie schon die Gelegenheit hatten, die Ausstellung in Tempelhof zum Nova-Festival zu sehen. Nein. Und dort, selbst wenn man alles wegstreicht, was sozusagen die Opfer artikulieren, was ja übrigens auch schon schlimm ist, dass zum Beispiel die sexuelle Gewalt an Frauen auch von internationalen Frauenrechtsorganisationen schlicht ignoriert worden ist, weil es einfach nicht sein darf, ne? Nicht sein kann, was nicht sein darf. Aber wenn man nur die Aussagen der Terroristen, die sie dort sehen können, in der sie sich brüsten mit ihren wirklich brutalsten, mörderischen Handlungen. Das ist so furchtbar, dass man dazu keine zwei Meinungen geben könnte, dürfte, aber sie gibt's eben. Und sie wird propagandistisch genutzt, sie wird weltweit über die Bild, ist vom ersten Moment an weltweit übers Netz verbreitet worden. Man verhöhnt Jüdinnen und Juden in aller Welt, man gibt ihnen das Gefühl, dass die Verfolgung und Ermordung jederzeit überall in der Welt möglich ist. Und das hat ein so traumatisierendes Ereignis, dass ich immer auf der Seite der jüdischen Menschen und auch der israelischen Menschen mich verorten würde, auch wenn ich selbstverständlich Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen sehe. Und ich auch der Meinung bin, dass völkerrechtliche Verstöße, die Israel ohne jeden Zweifel in einem solchen Krieg begeht, übrigens in jedem Krieg werden solche Verstöße begangen, das ist, die muss man natürlich trotzdem aufklären und benennen. Aber das ist was anderes, als sozusagen Ursache und Wirkung zu vertauschen oder eben hier zu einer Täter-Opfer-Umkehr zu kommen. Oder gar das Handeln der Hamas zu rechtfertigen.
Sie sind Stellvertreterin von Friedrich Merz. Hat er mit Ihnen gesprochen, bevor er den teilweisen Stopp der Waffenhilfe an Israel verkündet hat? Das war ja eine Entscheidung, die viele zumindest irritiert hat und auch überrascht hat von einem CDU-Bundeskanzler. Waren Sie im Gespräch vorher oder sind Sie auch überrascht worden von dieser Entscheidung?
Also die Entwicklungen in Gaza und in Israel sind im Grunde seitdem die Regierung zusammengetreten ist, eigentlich jede Woche Gegenstand der Beratung im Kabinett gewesen. Auch die Zuspitzung der Haltung unserer europäischen Partner mit Blick auf die Anerkennungsfrage, aber auch mit Blick auf das Assoziierungsabkommen, Waffenlieferungen, auch mit Blick auf Forschungszusammenarbeit im Rahmen von Horizon. Das ist immer wieder Thema gewesen und der wachsende Druck auf die Bundesregierung auch. Aber er hat mich nicht im Vorfeld dieser Entscheidung befragt. Ich bin zu dem Zeitpunkt auch im Urlaub gewesen. Ich habe allerdings mit ihm unmittelbar nach der Entscheidung sehr lange gesprochen.
Was haben Sie ihm gesagt?
Dass ich die Entscheidung für schwierig halte und für erklärungsbedürftig halte und dass wir unbedingt gemeinsam deutlich machen müssen, dass die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung, auch des Bundeskanzlers zu Israel, sich nicht verändert hat.
Sie fanden es also falsch, es so zu entscheiden?
Ich fand es schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Ich hätte sie so auch nicht getroffen, aber es war seine Entscheidung. Und ich finde, man kann sie auch begründen, aber ich bin froh, dass er im unmittelbaren Nachgang ja mehrfach erklärt hat, dass das an seiner grundsätzlichen Haltung, und das nehme ich ihm in jeder Hinsicht ab, seiner grundsätzlichen Haltung nichts verändert hat. Aber natürlich ist es wichtig, dass Deutschland als größtes europäisches Land in dem diplomatischen Prozessen, die ja auch zur Stunde stattfinden und die hoffentlich dazu führen werden, dass es zu einem Waffenstillstand und vor allem auch zu einer Freilassung der Geiseln kommt, dass Deutschland da glaubwürdig bleibt und auch weiter mit der Unterstützung der europäischen Partner auch in den Prozessen mitvermitteln kann.
Angela Merkels Satz, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson, gilt uneingeschränkt?
Gilt uneingeschränkt, weil der Waffenboykott sich ja auch nur auf Waffen bezogen hat, die im Gazastreifen eingesetzt werden können.
Michael Friedmann ist ein sehr prominenter jüdischer Publizist. Und Michael Friedmann ist aus der CDU ausgetreten. Das könnte man lesen als Warnsignal, dass sich die Union in eine Richtung entwickelt, die für Jüdinnen und Juden problematisch wird. Sehen Sie das auch so? Man muss dazu sagen, der Austritt von Friedmann passierte, nachdem Friedrich Merz in Kauf genommen hatte, dass seine verschärften Vorschläge zur Asylpolitik von Stimmen oder mit Stimmen der AfD beschlossen werden könnten.
Also ich kenne und schätze Michael Friedmann sehr und habe mit ihm natürlich auch über diese Fragen mich schon häufiger ausgetauscht. Ich verstehe die Empörung und auch die mangelnde Bereitschaft, das zu akzeptieren mit Blick auf die Entscheidung, in diese Abstimmung zu gehen, es war ja nie eine Abstimmung, in der man die Zustimmung der AfD gesucht hätte oder.
Aber in Kauf genommen hat.
Man hat aber mit Sicherheit mit der AfD nicht darüber gesprochen oder verhandelt. Ich habe auch diese Entscheidung für sehr schwierig gehalten, auch für nicht erforderlich gehalten. Das habe ich auch öffentlich schon gesagt. Ich verstehe Michael Friedmann da schon, dass er diese Entscheidung nicht mittragen wollte. Dennoch sehe ich in der Union überhaupt keine Bewegung, die in irgendeiner Weise das Verhältnis zu Jüdinnen und Juden anders bewerten würde, sondern im Gegenteil, das Verhältnis zu Israel, aber auch das Verhältnis zum jüdischen Leben und jüdischen Menschen in Deutschland gehört zur DNA von CDU und CSU. Und insofern sehe ich da überhaupt keinen Grund, deshalb aus der CDU auszutreten. Aber für Michael Friedmann war es das und das respektiere ich. Ich hoffe, dass wir ihn vielleicht irgendwann nochmal zurückgewinnen können.
Wir haben sehr schwere und viele auch düstere Themen besprochen. Das kann einen natürlich alles sehr deprimieren und Grund genug gäbe es dafür. Was tun Sie denn, um nicht die Flinte ins Korn zu werfen? Was ist denn Ihr Rezept so zum, okay, Kopf hoch, weitermachen?
Natürlich haben wir jetzt überhaupt nicht darüber gesprochen, was ich alles jetzt tue, um auch das Thema jüdisches Leben und Antisemitismus in Deutschland wirksamer zu bekämpfen. Aber darüber wollten Sie jetzt nicht reden. Natürlich ist politische Handlung auch ein wichtiges Ermächtigungsinstrument, sich nicht runterziehen zu lassen. Also zum einen fühle ich mich wirklich in der Verantwortung, weil ich finde, wenn wir hier so sitzen, wir sind ungefähr in der gleichen Generation, wir müssen uns ja alle fragen, was ist eigentlich falsch gelaufen in den letzten 20, 30 Jahren, dass wir jetzt in so einer Situation sind. Also es ist einmal eine Frage von Verantwortung, die ich sehr stark spüre. Ich habe eine Familie, ich habe einen Mann und drei Kinder und habe tolle Freunde und ich bin ein glücklicher Mensch. Und ja, wie entspanne ich mich? Ich koche gerne, das ist ja bekannt. Ich lese gerne, ich reise gerne, ich höre gerne Musik, ich liebe klassische Musik, liebe Literatur. Ich tue das, was, glaube ich, viele Leute machen.
Was ist das, was Sie sich kochen, wenn Sie mal ein bisschen sich selbst?
Also ich glaube, Pasta macht einfach glücklich.
Pasta macht glücklich.
In allen Variationen. Und Pasta mit Sahne macht noch glücklicher.
Pasta mit Sahne.
Nein, aber also eine richtig gute Lasagne mit einem Sugo, was richtig ein paar Stunden auf dem Herd gestanden hat. Und einer richtig guten selbstgemachten Bechamelsoße. Das ist schon was ich sehr, sehr gerne esse. Alles Italienische. Aber ich liebe auch tatsächlich die orientalische, israelische Küche. Ich liebe es, mit meiner Familie und meinem Mann, meinen Kindern zu kochen. Alle drei Kinder sind begeisterte Köche. Einer lernt das sogar. Ich bin grundsätzlich sehr zuversichtlicher, positiver Mensch.
Und Sie lassen uns alle ja auch an dem, was Sie kochen, teilhaben unter dem Hashtag Prien kocht, gibt es auf X immer mal wieder Updates aus der Küche in Blankenese. Zwei Fragen dazu. Warum sind Sie immer noch auf Elon Musks Plattform? Und das andere, machen Sie das eigentlich alles nur, um Markus Söders Söder ist, mal etwas Kultiviertes entgegenzusetzen?
Also ehrlich gesagt habe ich das mit dem Kochen auf Facebook schon, 10, 12 Jahre mache ich das schon, das ist eigentlich gar nicht neu. Ich bin dann irgendwann auch auf X gegangen und zwar immer, weil ich so dachte, es ist wichtig zu zeigen, dass Politiker irgendwie auch noch irgendwie so eine andere Seite haben und noch ein normales Leben haben, auch ein Familienleben haben, dass sie sozusagen auch Teil einer anderen Welt sind und nicht abgehoben sind, sondern so leben, wie andere Leute eben auch leben. Das war mir immer wichtig und ich habe dafür auch immer aber sehr hohe Resonanz auch bekommen. Es gab ja auch mal veganen Shitstorm, als ich mal Hackfleisch-Kalbsbällchen gekocht habe. Aber davon immer abgesehen, finde das immer wichtig zu zeigen. Man ist auch noch ein anderer, man ist auch ein Familienmensch oder ein Mensch, der auch noch einer beruflichen Tätigkeit, das war ja bei mir lange so in Hamburg, nachgeht. Und das mit Markus Söder, ja, natürlich ist es auch ein bisschen Frotzelei mit Markus Söder. Aber das ist nicht das Wesentliche. Ja, mit X ist schon wirklich eine gute Frage, weil diese Plattform ja nicht nur von einem Tech-Giganten betrieben und gesteuert wird, sondern auch ein unglaublich vergiftetes.
Überlegen Sie, sich von X zu trennen?
Ja, ich überlege das immer wieder, aber ich würde gerne auf was anderes noch kommen. Macron hat und übrigens auch der amerikanische Politologe Francis Fukuyama jetzt gerade in einem Aufsatz beschrieben. Was wir gemacht haben, ist, wir haben sowohl das Internet mit seinen Räumen als auch inzwischen die Straße überlassen wir den Extremisten. Das gilt namentlich für die AfD und die Rechtsextremisten. Aber wenn man hier nach Berlin guckt, wir haben über Antisemitismus gesprochen, durchaus auch anderen, so etwa den dem islamistischen Extremismus. Das ist falsch. Nun kann man sagen, ja, kannst du ja woanders hingehen und dann versuchen, da den sozusagen den Raum, den digitalen Raum dann zu bespielen. Aber ehrlicherweise ist X ein Medium, auf dem viele politische Debatten stattfinden. Und deshalb bin ich immer noch in der Abwägung der Überzeugung, dass ich diesen Raum nicht preisgeben sollte. Aber das fällt von Tag zu Tag schwerer. Und das ist aber natürlich auch die Strategie, vor allem der Rechtsextremisten, auch durch die schiere Masse. Und dadurch, dass sie sich dann immer wieder auch fokussieren auf bestimmte Personen, auf bestimmte Themen. Aber noch bin ich der Überzeugung, wir dürfen uns da nicht zurückziehen, sondern wir müssen dagegen halten. Ist aber nicht leicht.
Würden Sie gerne mal mit Markus Söder kochen oder fehlen da die politischen und kulinarischen Schnittmengen?
Nö, ich glaube, wir würden uns auf bestimmte Fleischgerichte sicherlich verständigen können.
Würstchenbraten.
Und politisch, ich habe ja in den Koalitionsverhandlungen und den Sondierungen auch mit sehr viel Zeit mit Markus Söder verbracht. Und wir haben uns immer mal ein bisschen angefrotzelt. Das kann er ja auch nicht lassen, weil ich ja damals noch im Kabinett von Daniel Günther war. Aber wir teilen in vielen Themenbereichen, übrigens gerade auch mit Blick auf Israel und das jüdische Leben, auch politische Grundüberzeugungen. Ich arbeite auch mit den CSU-Ministern im Kabinett sehr eng zusammen, fast ein bisschen zu meiner Überraschung. Da muss ich auch sagen, ich habe auch manches Vorurteil beiseite legen müssen. Und ehrlich gesagt, die Zeiten sind viel zu ernst und die Aufgabe, die diese Regierung hat, ist auch viel zu groß, als dass man sich da so auf persönliche Liebhabereien bei der Zusammenarbeit irgendwie zurückziehen könnte. Nein, also ich arbeite mit den CSU-Freunden eng zusammen und wir haben in vielen Bereichen auch unterschiedliche Auffassungen, aber ich habe den Eindruck, dass die Notwendigkeit, dass die Union auch eine bestimmte Breite auch in gesellschaftspolitischen Themen abbildet, das ist schon bei allen angekommen.
Sie gelten ja als jemand, der einen sehr guten Draht zu Friedrich Merz hat. Das war vor der Wahl definitiv so. Sie haben auch häufig beschrieben, dass Sie oft telefonieren, dass er auf Sie hört. Wenn gerade, weil Sie als liberale Unionspolitikerin ja oft auch eine kontroverse Position beziehen, hat sich das, seit der Kanzler ist, verändert? Ist der Draht noch eng? Ruft er Sie manchmal an, um sich zu beraten? Hört er noch auf Sie? Oder hat er sich verändert? Ist er weniger nahbar geworden? Gerade für kritische Stimmen?
Nein, überhaupt nicht. Also das hat sich bei ihm überhaupt nicht verändert. Ich würde sogar sagen, und das, manche kritisieren das ja auch, dass er mit dem Amt auch nochmal selber einen anderen Pragmatismus in vielen Fragen entwickelt hat. Und insofern, ehrlich gesagt, haben sich unsere Positionen wahrscheinlich eher angenähert als voneinander entfernt. Und wir haben einen Umgang miteinander, der es eben ermöglicht, dass ich ihm meine Meinung offen sage. Ich tue das aber fast immer nicht öffentlich. Und das gehört sich auch so als Mitglied eines Kabinetts. Ich finde, wir haben in vielen Bereichen heute viel zu wenig Disziplin in der Politik. Und man muss das große Ganze immer im Blick haben. Man will ja gemeinsam, wollen wir übrigens auch mit unserem Koalitionspartner erfolgreiche Regierungsarbeit machen, die auch den Menschen das Gefühl gibt, dass dieses politische System funktioniert, dass wir in der Lage sind, Probleme zu lösen. Und alles andere, alle persönlichen Befindlichkeiten haben dahinter auch zurückzustehen. In der Hinsicht bin ich, glaube ich, sehr konservativ. Ich kenne das übrigens auch aus der Zusammenarbeit mit Daniel Günther. Das wirkt alles immer so locker und liberal. Aber auch da galt und gilt auch bis heute eine sehr hohe Disziplin.
Gibt es irgendwas, was Sie Friedrich Merz sagen würden, was Sie ihm noch nicht gesagt haben in den doch nach wie vor sehr offenen Gesprächen?
Also ich würde ihn zum Beispiel immer wieder daran erinnern, wie wichtig die Bildungsthemen und die Kinder- und Jugendthemen, ja, das ist übrigens gar nicht so lustig gemeint, wie es jetzt klingt, sondern ich glaube, bei aller Beschäftigung mit innerer und äußerer Sicherheit, bei aller Beschäftigung mit den wirtschaftspolitischen Themen ist, glaube ich, die Frage, schaffen wir es, unser Bildungssystem so zu reformieren, dass soziale Herkunft keine so große Rolle mehr spielt, ist auch für die Frage der Wettbewerbsfähigkeit, der Fachkräftesicherung, aber auch für die Frage, wie sich unsere Demokratie entwickelt, von entscheidender Bedeutung. Und darauf immer wieder aufmerksam zu machen, werde ich weiter tun. Man muss aber sagen, ich habe bei ihm da ja auch Gehör gefunden, denn sonst hätte ich dieses Ministerium in diesem Zuschnitt dürfte ich heute dieses Ministerium nicht leiten.
Bei einem Essen kann man immer ganz besonders gut über Dinge auch mal ausführlich reden. Nehmen wir mal an, Friedrich Merz kommt zu Ihnen zum Abendessen. Mhm. Was kochen Sie ihm? Was ist das Gericht, was Sie diesem Kanzler mal hinsetzen wollen? Was braucht der mal?
Also mir wäre wichtig, dass wir zusammen genießen. Es sollte schon auch ein bisschen gesund sein, damit er fit bleibt. Mhm. Also ein Salat, der ihn wirklich abholt, würde ich sagen. Und dann, würde vielleicht sagen, ein richtig schönes Ossobuco oder zum Beispiel ein richtig schönes Wildragout.
Und ordentlich Sahne darf dran sein, ne? Ich finde, er sieht nicht so aus, als hätte er ein Problem mit
Sahne. Da würde ich eher sagen, dann gibt es nochmal ein richtig tolles Dessert dazu, ein schönes Mousse-Schokolade oder ein warmes Schokoladensoufflé oder so.
Schokolade.
Ich glaube, Zucker gibt immer.
Mit Friedrich Merz.
Man muss sich aber auch schon mal was gönnen können. Und das gilt auch für den Kanzler.
Herzlichen Dank, Frau Prien.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation: Julia Emrich, Theresa Matos und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion: Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.